Der Michel, der Podcast rund um Kinder- und Jugendliteratur.
Ja, ich freue mich, dass Sie sich wieder zugeschaltet haben bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur. Am 22. November ist es soweit, da bekommt Michael Wolfsohn, Professor für Neuere Geschichte, den großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur. Mein Name ist Claudia Maria Pecher, Präsidentin dieser Akademie, und ich möchte mich heute mit Michael Wolfsohn über seine Begegnungen mit Jugendlichen und seine neue Textsammlung »Hallo, ich bin Jude« unterhalten. Und auch darüber, warum es eine wichtige Aufgabe ist, für junge Menschen zu schreiben, was manch einem ja immer mal wieder gesagt werden muss. Herzlich willkommen, lieber Michael, bei uns im St. Michaelsbund.
Vielen Dank, kommen natürlich gerne.
Sehr schön. Wenn ich in deine Vita schaue, da sind ja jede Menge Preise. Zuletzt der Arik Brauer Preis in Wien, um einen herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle.
Danke, danke.
Dieser Publizistikpreis ehrt Menschen für ihre öffentlichen Stellungnahmen zur Lage im Nahen Osten und in Israel. Und demnächst folgt jetzt ein Preis zu deinem medialen Schaffen für Kinder und Jugendliche. Wie fühlt sich das denn an, wenn man so unterschiedlich geehrt wird?
Sehr ermutigend, weil ich immer gegen Schmalspur war, bei anderen und bei mir selber. Ich finde Spezialistentum auf der einen Seite notwendig, aber auf der anderen Seite muss man das allgemeine Interesse bewahren. Nicht nur Interesse, sondern Neugier, denn durch die übrigen Felder bekommt man auch Anregungen, und ansonsten verkümmert man oder im Bild gesprochen, man schmort im eigenen Saft.
Ja, Anregung ist ein wichtiges Stichwort. Nämlich, du hast vor 3 Jahren dein erstes Kinderbuch geschrieben. Wir waren Glückskinder, trotz allem, 2021 im DTV-Verlag erschienen. Und das Buch basiert auf einer Vorlage für Erwachsene, deutsch-jüdische Glückskinder, eine Weltgeschichte meiner Familie, 2018 erschienen. Warum ist dir das Schreiben für Kinder denn so wichtig und vor allem nicht zu unterschätzen?
Viel wichtiger als für Erwachsene, weil bei Kindern im Grunde genommen noch Einflussmöglichkeiten sind. Es ist, um wieder im Bild zu sprechen, noch ein nicht vollständig beackerter Boden. Kinder saugen neue Erfahrungen, Erlebnisse, Informationen viel intensiver auf, haben auch eine noch weitgehend oder weniger beeinflusste Aufnahmefähigkeit und Willigkeit, und ganz einfach, junge Menschen sind im Wachstum, und was heute wächst und morgen und übermorgen fertig ist, ist aber in der Jugendzeit, also im Wachstum, geprägt. Und da ist es viel wichtiger, als noch und noch und noch ein Buch für Erwachsene zu schreiben.
Schön, das aus so profundem Munde zu hören. Also ich glaube, was weniger bekannt ist, dass du auch viel im Austausch mit jungen Menschen bist, etwa in Schulen, bei Lesungen, bei Gesprächen, aber eben auch immer wieder beliebter Gast in Lehrerakademien. Was macht denn den Unterschied für dich in der Begegnung von Kindern oder mit Kindern und mit Erwachsenen aus?
Ein fundamentaler Unterschied. Bei Erwachsenen kann ich schon durch die Körpersprache oder die Art der Kleidung mehr oder weniger sicher vorhersagen, wer was wie denkt und deswegen auch sagt. Das ist bei Kindern und Jugendlichen deutlich seltener der Fall. Vielleicht fehlt mir da die Erfahrung, aber nein, Kinder sind eben noch nicht in dieses allgemeine Schema so gepresst wie Erwachsene. Und das finde ich unheimlich spannend. Jedes Kind, jeder Jugendliche ist für mich sozusagen eine neue Welt, während ich bei Erwachsenen das Gefühl des Déjà-vu habe. Schon mal gesehen, schon mal gehört. Und ich kenne im Grunde genommen alle Phrasen oder fast alle, die unterscheiden sich nicht sehr. Da kann man kultursoziologische Studien bei Erwachsenen machen. Man weiß ziemlich genau, wenn man sich im jeweiligen Feld auskennt, wo der Input herkommt, wer mit welchen Argumenten, wann, wen, wie beeinflusst hat. Das ist bei Kindern sehr viel schwerer vorherzusehen, geschweige denn noch einzuordnen, und daher viel spannender. und im Grunde genommen eine größere intellektuelle und auch emotionale Anstrengung. Und das macht es spannend und noch etwas ganz Egoistisches. Also ich fühle mich jünger, wenn ich mit Jugendlichen zusammen bin, weil man sich einstellen muss. Bei Erwachsenen, nun gut, man redet nicht immer über Krankheiten, Bücher oder das, was man geleistet oder nicht geleistet hat. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist es das Entdecken der Welt. Mhm. Und dieses neuerliche Entdecken der Welt, was man ja selber als Uralter, in meinem Alter 77, ja tausendfach hinter sich hat, das neu zu erleben, das ist wie die Entdeckung Amerikas im Jahre 2024.
Ja, Kinder erleben alles zum ersten Mal. Das macht es wahrscheinlich so spannend. Und dass es dann noch dein persönliches Anti-Aging-Projekt ist, das wird dir natürlich sicherlich auch von Vorteil. Die aktuelle Shell-Studie, die sich mit Jugendlichen beschäftigt, wird ja gerade viel diskutiert und sie attestiert Jugendlichen keine Politikverdrossenheit, wie man es bei manchen Erwachsenen immer wieder sieht, als vielmehr ein Wachstum an politischem Interesse von Jugendlichen. Klar ist, dass es natürlich auch viel Interesse für diese populistischen Positionen gibt, aber doch auch könne man von einer generellen Resignation oder gar Distanznahme zu Demokratie und Gesellschaft nicht sprechen. Wie sind da deine persönlichen Erfahrungen?
Also es gibt immer zwei Ebenen, wenn man so etwas diskutiert. Das eine ist die repräsentative Ebene und hier maße ich mir nicht an, methodische Kritik an dieser Studie auszuüben, zumal sie ja schon eine lange Tradition hat, auch methodische Tradition. Also sie ist ganz offenbar repräsentativ. Das ist die Makroebene. Dann gibt es die Mikroebene und es gibt nichts Dümmeres methodisch als aufgrund der Mikroebene, sprich den eigenen Erfahrungen auf das Allgemeine zu schließen. Also gilt das Allgemeine. Aber das Allgemeine wechselt, denn auch in Bezug auf Meinungen, Stimmungen, Einstellungen gibt es nicht Festes, Dauerhaftes, sondern eben Zyklisches, also Schwankendes. Und die Schwankungen sind sehr schnell und sehr kurz, sehr oft. Wir hatten vor wenigen Jahren noch, leg mich nicht fest, auf welches Jahr, vor 2024, die genau gegenteiligen Befunde. Da hieß es, dass die Jugendlichen eher links von der Mitte, grün links oder nur grün ständen. Heute ist ein übergroßer Anteil, was ich auch bedauere, an Anhängern des rechten Spektrums, nicht zuletzt und vor allem der AfD. Das war vor einigen Jahren ganz anders. Und als es vor einigen Jahren ganz anders war, gab es schon Weltuntergangsstimmungen in Bezug auf das Milieu der Nichtlinken. Jetzt gibt es das Weltuntergangsmilieu derer, die sagen, die Machtergreifung der alten und neuen Nationalsozialisten stände bevor. Also mir fehlt der Glaube trotz aller Repräsentativität an der strukturellen Aussagefähigkeit von Meinungsbefragungen. In Bezug auf den jeweiligen Zeitpunkt ist die repräsentativ-empirische Aussage sicherlich richtig, methodische Feinheiten mal ausgenommen, aber wir betreiben ja hier keine Methodenkritik, aber insbesondere was die Dauerhaftigkeit von Aussagen dieser Art betrifft, habe ich meine ganz erheblichen Zweifel. Das zu sagen bedeutet, dass es wichtiger ist als je, nein, so wichtig wie eh und je, besser formuliert, mit Kindern und Jugendlichen rechtzeitig in Kontakt zu treten, ihnen die Breite des Denkens und des Möglichen im politischen und gesellschaftlichen und kulturellen aufzuzeigen. Das ist die wichtige Aufgabe und nicht gebannt auf irgendwelche Zeitpunktanalysen zu schauen.
Ja, vielleicht hängt es ja auch mit der Thematik an, zusammen, die sich verändert hat, stand vorher noch sehr stark der Klimaschutz und Klimafragen im Vordergrund zu rücken. Jetzt Krieg und Frieden seit dem russischen Angriff auf die Ukraine oder das Massaker am 7. Oktober in Israel quasi als neue Wirklichkeiten in das Leben vieler junger Menschen. Dachte eigentlich, dass diese Wirklichkeiten bekannt sind, aber offenbar überraschen sie jetzt doch, wenn man sie am eigenen Leib oder näher erfährt. Und da sieht man, dass die Haltung eben ähnlich wie bei Erwachsenen zwischen Angst und Empörung georgiert. Israel und der Gaza-Krieg sind umstritten. Nun finde ich, ist es legitim, auch für den Kulturkreis Partei zu ergreifen, der einem näher steht. Weil ich glaube einfach, dass viel mit der Gefühlslage zu tun hat, die man bekanntlich schwer ausschalten kann. Und wie glaubst du, findet man da einen Weg zur Sachlichkeit? Weil wenn ich mir die Medien anschaue, dann sind die sehr bildgeladen, sehr bildgewaltig und zielen unmittelbar auf Emotionen ab.
Das ist ein grundsätzliches Problem, kein neues, das wir im Medienzeitalter kennen, um es in die vorelektronische Zeit zurückzubringen. Als Beispiel der spanische Guerillakrieg gegen die französische Besatzung unter Napoleon in Spanien und Portugal war auch außerordentlich grausam. Und ein Mittel der antinapoleonischen Kriegsführung waren zum Beispiel die künstlerisch hervorragenden Bilder von Goya, der nicht nur schöne nackte Frauen oder halbnackte Frauen gemalt hat, sondern eben auch die Bilder vom Freiheitskampf der spanischen und portugiesischen Bevölkerung gegen die französisch-napoleonische Besatzung. Oder denken wir an Guernica, berechtigte Propaganda gegen das Dritte Reich, das Bild von Picasso bekanntlich, überhaupt nichts Neues. So, und jetzt kommen wir zu einem grundlegenden Problem. Das Bild zeigt die Wirklichkeit, aber nicht die Ursache. Das heißt, wenn man Bilder sieht, muss man eigentlich die Bildkritik bringen. Und da gibt es einen wunderbaren Satz aus einem Jugendbuch oder scheinbaren Jugendbuch für Erwachsene, also dem kleinen Prinzen von Saint-Exupéry, wo es heißt, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Man sieht nur mit dem Herzen gut, das Wesentliche entzieht sich den Augen. So, das heißt jetzt aber methodisch, wenn ich Kriegsbilder sehe, nehmen wir mal den Gaza-Krieg als Beispiel, dann muss man natürlich sofort einsehen, die Menschen leiden. In diesem Falle die palästinensischen Zivilisten leiden. Punkt. Aber warum leiden sie? Weil ihre Führung, die sie selbst gewählt haben, den Krieg begonnen hat. Wer Krieg beginnt, muss damit rechnen, dass sich der Angegriffene wehrt und möglicherweise stärker ist. Punkt 1. Punkt 2. Was die Hamas macht, weil sie konventionell militärisch unterlegen ist, sie benutzt einen uralten psychologischen Trick, den jeder Guerillakrieger macht. Er nimmt das eigene Zivil und versteckt sich hinter dem Zivil und schießt aus dem eigenen Zivil. Frage, was muss also derjenige, der gegen den Guerilla kämpft, sei es Hamas, sei es A, B bis Z, was muss der machen? Soll der in die Luft schießen oder sich zurückziehen, wenn der Krieg schon begonnen hat und er angegriffen worden ist? Also schießt er auf die Quelle des Feuers. Und da trifft der Zivilisten. Mit anderen Worten, diese Bilder, die wir sehen, sind bewusst gesteuert, programmiert von der eigenen palästinensischen Führung, übrigens auch von Hisbollah im Süden des Libanon. Das heißt, wenn man sich über menschliches Leid aufregt, muss man eben fragen, wer hat es verursacht? Dass das menschliche Leid da ist, ist unbestritten. Wenn man also politisch agieren will, politisch handeln will gegen dieses Leid, dann muss man die Führung dieser Guerillakämpfer, die ihr eigenes Zivil als Menschenopfer benutzt. Hm. Es spricht sich so hin, menschliche Schutzschilder. Nein, das sind Menschenopfer, die bewusst von der eigenen Führung hingenommen werden. Das muss man den Menschen erklären und das geschieht eben nicht, wenn man nur Bilder zeigt, die wir allabendlich im Fernsehen erkennen müssen, mitleiden, gar keine Frage. Aber da muss man eben nach dem Ansetzen des Gefühls das Denken beginnen und nach dem Denken das Handeln einleiten. Das heißt, auf die eigenen Politiker Druck auszuüben, um eben diesen Menschen, die Menschenopfer des eigenen Zivils programmieren, das Handwerk zu legen. Und das geschieht nicht.
Ja, und das Schlimme ist es, dass es anders ist wie bei Guernica, dass es vielfach verfügbar ist. Also und stündlich und minütlich verfügbar ist und einsetzbar ist. Diese ganze Bildorgie.
Bilder sind eben nochmal Saint-Exupéry. Man sieht nicht, was eigentlich Sache ist. Das ist das Interessante daran und wir sind alle bildgesteuert. Nur man soll eben daran denken, das Bild ist nicht das ganze Bild, sondern es ist nur das, was als Ergebnis feststeht. Aber jedes Ergebnis hat eine Ursache und einen Verursachenden.
Jetzt, was ich mich gefragt habe, war, wir haben ja die Bilder und Filme vom 7. Oktober, die da entstanden sind bei diesem Überfall, bei diesem Angriff, nur in Teilen gesehen. Manches hat sich verselbstständigt wahrscheinlich im Internet, manches doch nicht. Hätte man das nicht viel massiver noch zeigen müssen, damit ein Verständnis da ist, was da eigentlich passiert ist?
Hätte natürlich, nur wir sind in der glücklichen Lage, dass wir seit Jahrzehnten keinen Krieg erleben. Und wir sehen nur Bilder von Kriegen. Es ist ja nicht der erste Krieg, den wir fernsehend mitschauen. Vietnamkrieg und Afghanistan und, und. Aber gemütlich sitzend auf dem eigenen Sessel oder Sofa, vielleicht noch ein Bierchen trinkend oder Saft, was auch immer. Das bedeutet, dass unsere Gesellschaft, ich füge hinzu, Gott sei Dank, nichts von Krieg versteht. Und daher eben die Bilder als Ergebnis sieht und nicht nach den Ursachen dieses Ergebnisses fragt. Und deswegen ist es wichtig. Und jetzt komme ich zurück auf unser Thema des Jugendbuches. Wir waren Glückskinder ist ja eigentlich thematisch bezogen auf eine ganz schlimme Zeit. Unter anderem und vor allem auf die Zeit der nationalsozialistischen Verbrechensherrschaft. Und auch hier ist eben die Frage, wie sage ich es meinem Kind im wörtlichen Sinne? Nur mit dem Schrecklichen den Kindern und Jugendlichen zu kommen, halte ich für pädagogisch völlig falsch, weil dahinter die Aussage steht, unausgesprochen, der Mensch ist schlecht, die Welt ist schlecht, das Leben ist schlecht. Aber das stimmt eben nicht. Der Mensch ist auch gut, das Leben ist auch gut, es ist wunderschön und die Welt ist auch schön, wunderschön und wir haben nur eine Welt und wir haben nur ein Leben wahrscheinlich. Und auch hier ist es ganz wichtig, diese Grundaussage mit dem Schrecklichen zu verknüpfen, aber das Schreckliche gleichzeitig so zu präsentieren, dass man zeigt, dass woanders bei anderen Menschen das Leben als ein lebenswertes Leben und menschenwürdiges Leben weitergeht. Und wir erleben es doch eigentlich tagtäglich. Es ist seit mehr als 2 Jahren Krieg in der Ukraine. Es ist seit mehr als einem Jahr Krieg im Gazastreifen und Libanon und um Israel herum. Aber hat sich an unserem Alltag etwas verändert? Nein, das heißt, das Leben geht auch weiter. Das heißt, Leben ist vieles. So wie jeder Einzelne vieles ist. Mal habe ich gute Laune, mal habe ich schlechte Laune, mal bin ich traurig, mal bin ich fröhlich. So ist das Leben. Und das wiederum führt doch uns, wir sprechen hier im St. Michaelsbund, zu etwas ganz Grundlegendem, was uns die Bibel mitteilt. Nämlich, da ist nicht nur von guten Menschen die Rede. Da ist auch von Schuften die Rede, von Mördern, aber auch von vielen guten Menschen. Aber auch bei guten Menschen gibt es schlechte Seiten. Nehmen Sie König David. Einerseits ein großes Vorbild, andererseits war er Räuberhauptmann, Ehebrecher, Mörder. Was sagt uns das? Das sind nicht nur irgendwelche hingeworfenen Geschichtchen oder Geschichten, sondern hier wird ausgedrückt, dass ein und derselbe Mensch durchaus Brüche in sich trägt. Und jeder unserer Hörer sollte sich mal fragen, bin ich wirklich nur die eine Seite dessen, was ich jetzt und hier glaube zu sein? Nein, natürlich nicht.
Das Leben ist vieles. Ich würde aber an einem Punkt schon widersprechen, dass es unseren Alltag nicht verändert hat. Ich denke schon, dass es den Alltag verändert, wenn man solche Kriegserlebnisse jeden Tag präsentiert bekommt und mit ein Stück weit mitleidet. Wenn man mit dem Herzen sehen will, dann bedeutet das auch Empathie für Menschen zu entwickeln, die da Folgeschäden davon tragen oder die enttäuscht sind, die erschüttert sind, weil was passiert, was hätte gar nie passieren dürfen. Jedenfalls habe ich das bei dir schon so wahrgenommen, dass es...
Also hier widerspreche ich. Ja. Natürlich habe ich Mitleid. Aber es sind zwei Ebenen, die immer zusammenkommen müssen, nämlich die Mikroebene, die ganz persönliche Ebene, habe ich Mitleid. Ja, natürlich habe ich Mitleid. Aber dann muss ich die nächste Frage stellen, die analytische Frage. Das heißt, es reicht eben nicht alleine die Emotion, das Gefühl walten zu lassen, sondern immer auch die Ratio, also das Denken einzuschalten und so fort. Warum ist es so? Denn ich kann nur das Schlimme abändern. Was überhaupt kann jeder Einzelne tun, aber eben durch Einfluss auf die Mitmenschen, nicht zuletzt durch Bücher, durch Gespräche, durch Artikel, eben dann an die Wurzel des Übels heranzugehen. Und das kann ich nur, wenn ich eine Analyse betreibe, das heißt also mein Denken einschalte und nach dem Denken handle.
Dann hoffen wir, dass das so kommt und dass die Menschen so handeln, wie du es gerne empfehlen würdest. Ich glaube aber trotzdem, dass es auch mit dir persönlich was gemacht hat, wenn man überlegt, wie du 24 Stunden am Tag, kann man fast schon sagen, Meldungen kommentiert hast, verteidigt hast, und das kann Analyse eine Waffe sein, aber gleichzeitig auch eine Emotion, die da hochkommt. Also was war denn die größte Erschütterung, die dich da getroffen hat an dem 7. Oktober?
Ach, da gibt es viele und die kann ich gar nicht sortieren. Einfach das Leid natürlich, aber zugleich der Versuch, der ständige Versuch zu fragen, was hat dieses Leid ausgelöst? Und zwar nicht nur das Leid auf der jüdisch-israelischen Seite, sondern auf der palästinensisch-arabischen. Dann eben den größeren Zusammenhang zu sehen. Da kommt man eben in die Politik, auf die Makroebene, die übergeordnete Ebene. Da steckt der Iran dahinter. Also das heißt, dass die Palästinenser, die quantitativ noch mehr leiden als die jüdischen Israelis, quantitativ, also zahlenmäßig. Das heißt, dass im Grunde genommen die Menschen auf beiden Seiten sterben, weil der Iran welches Kalkül auch immer betreibt. Was ist das Kalkül des Iran? Im Grunde genommen reine Machtpolitik. Denn zwischen Israel und dem Iran gibt es rein sachlich abgesehen von ideologischen Auseinandersetzungen, die der Iran begonnen hat, überhaupt keine Streitpunkte. Sie haben keine gemeinsamen Grenzen und, alles nicht. Also kurzum, noch einmal, immer wieder, und das ist die Dialektik, die, sagen wir mal, wirklich Menschen, die wirklich die Bibel verstehen, erkennen, es gibt nichts Einseitiges. Es gibt nicht nur das Gefühl, sondern es gibt gleichzeitig den Verstand und es gibt nicht nur eine Seite, sondern zwei. Und das ist also jetzt, um deine Frage nochmal zu beantworten. Ja, mich treibt das auf, denn ich bin vor allem ein Experte für jüdische Geschichte und weiß, dass seit 3000 Jahren jüdische Existenz, jüdisches Leben, Existenz auf Widerruf ist. Mhm. So, das weiß ich theoretisch. Nimmt mich zwar mit, aber ist sozusagen das Leiden der Vorfahren liegt entweder 3000 Jahre zurück oder 2000 oder 1000 oder nur in Anführungszeichen 100 oder 50 Jahre. So. Aber das ist nicht das eigene Leid. Wir wissen doch aus allen Gesetzen der Psychologie, dass das selbsterfahrene Leid das subjektiv Schlimmste ist, dass es objektiv nicht das Schlimmste ist, ist eine ganz andere Sache. Das heißt, jeder ist von welchem Leid auch immer, das er oder sie erfährt, schlimmstens betroffen, subjektiv. Aber wenn ich an die Öffentlichkeit gehe, reicht das doch nicht aus und zu sagen, also hört mal alle hin, ich, Michael Wolfson, habe dies und dieses Wehwehchen. Sondern ich musste fragen, hat dieses Wehwehchen etwas mit der allgemeinen Welt zu tun? Und deswegen, ja, natürlich hat es. Und das ist mein innerer Antrieb. Ich glaube nicht und ich bin nicht so vermessen zu denken, dass das irgendetwas verändern kann. Aber bei dem einen oder anderen vielleicht doch. Und es gibt ja eben ganz starke Gegenströmungen auch. Und einfach nur zu sagen, naja, die Gegenströmung ist sowieso stärker. Nein, das hieße, dass man im Grunde genommen die Flinte ins Korn wirft. Und da gibt es wieder das zeitlose Gleichnis von Sisyphus, der eben den Felsen immer den Berg hochrollen muss und sobald er oben ist, rollt der Felsen runter. Und dann der berühmte letzte Satz von Camus in seinem fantastischen Essay über Sisyphus. Man müsse sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen. Ja, also das ist ein sehr bescheidenes Glück, aber besser dieses Glück als gar keins.
Ja, die Möglichkeit, dass es irgendwann aufhört, wird ja auch nirgendwo groß beschrieben, außer im Himmelreich.
Es wird nicht aufhören. Das ist ja das Schreckliche und das wissen wir, seitdem es Menschen gibt.
Jetzt haben wir versucht, dich irgendwie oder deine Argumentationen, deine Texte, deine journalistischen Wortmeldungen zusammenzufassen. In einem Büchlein, Hallo, ich bin Jude, das jetzt erschienen ist. Und wir dachten, dich da ein bisschen ja, begleiten zu können, aber vielleicht auch dieses Material, das ja normalerweise in Zeitungen oder Journals erscheint, online für die Schule verfügbar zu machen, für Büchereien, für die Vermittlungsarbeit. Und wir haben uns natürlich auch nach Aufbau und Form gefragt. Und da kam so ein zweiter Punkt an Michael Wolfson, der mir auffiel, da die Form folgt der Funktion. Also, wie spielen für dich Form, Funktion und Ästhetik? Und dann die Kombination mit deinen Analysen und deiner Authentizität zusammen.
Schöne Frage, die mir selten gestellt wird, aber ganz wichtig. Also ich bin vernarrt in Sprache und die Sprache, die ich am besten kann, ist die deutsche Sprache. Und da macht es mir auch ein inneres Vergnügen, teilweise Sprachschöpfungen zu bringen, aber immer eine Sprache zu versuchen, ob mir das gelingt, müssen andere entscheiden, nicht langweilig zu sein. Das Schrecklichste, worunter ich als Leser auch leide, ist, dass viele so langweilig schreiben, egal ob es Belletristik ist oder bei Sachbüchern noch viel schlimmer, bei historischen Kollegen noch viel schlimmer, die meinen, schreiben zu können. Aber oft schlafe ich über diese Bücher ein, könnte man gleich Schlaftabletten nehmen oder die Bücher von Historikern als Schlaftablette verwenden. Also das habe ich mir immer vorgenommen und erst recht bei Artikeln, denn Lesezeit bedeutet Lebenszeit, wie der wunderbare Jurek Becker mal gesagt hat. Und wenn man die Frechheit hat, anderen Leuten Lebenszeit zu rauben, dann sollte sie wenigstens a. informativ gestaltet werden und b. auch unterhaltsam, wo es unterhaltsam sein kann und wenn nicht unterhaltsam, dann doch auf einem sprachlichen Niveau, das, sagen wir mal, ansprechend ist und nicht unbedingt dem Deutsch oder der Sprache eines jeweiligen Stammtisches.
Also die Sprache ist das eine, aber auch die Vielfalt der Textformen, die journalistisch da sind, die aber auch in den Genres vom Lehr- und Sachbuch zur Familiengeschichte, zum Kinderbuch, zur Lese und Liederfibel im Familienkreis und jüngst ein Ausflug auf die Bretter, die die Welt bedeuten im Münchner Marstalltheater. Wie kommt es überhaupt zu diesem Bühnenstück?
Ja, ich möchte nie einseitig sein. Mich hat ein linker Denker sehr stark geprägt, nämlich Herbert Marcuse, der ein vehementer Gegner der Eindimensionalität war, also der Einschichtigkeit und man könnte auch sagen eben der Einfältigkeit. Das Gegenteil von Einfalt ist Vielfalt. Und oder der große deutsche Dichter, nicht wahr, hinein ins Menschenleben. Also Menschenleben ist eben nicht nur das, was ich im Feld A, B oder C mache, sondern mindestens bis Z und darüber hinaus. Das Alphabet hat ja nur eine begrenzte Anzahl von Buchstaben, aber das Leben ist deutlich vielfältiger. Und wenn man viel liest, wie ich, und zwar eben auch Belletristik, dann sollte man sich, oder ich jedenfalls interessiere mich für Theater. Also das ist eine andere Form der Wortkultur. Jüdische Kultur ist Wortkultur, weniger Theater. Da haben wir mehr die griechische Tradition, also die altgriechisch-antike. Und die Tradition des Theaters sowieso ganz fantastisch. Und es gibt kaum etwas Schöneres als ein wunderbar gesprochenes Wort. Da springt meine Seele in den Himmel. Und ich leide manchmal, wenn das ist leider in der letzten Zeit, in den letzten Jahrzehnten üblicher geworden, da sprechen die Schauspieler nicht mehr so gut, wie sie früher gesprochen haben. Ja, ich weiß, früher war alles besser. Nein, war es nicht. Aber wenn Schauspieler gut sprechen, und es gibt auch solche, die auch heute wunderbar sprechen können, dann bin ich begeistert. Ich höre es einfach dann noch gerne. Wenn das Theaterstück schlecht ist und gut gesprochen, dann ist das immer noch erträglich. Aber wenn beides schlecht ist, so. Und insofern lag es nahe, dass ich das auch mal versuche. Und ich habe es schon im Jahre 2010 in der Ära Dieter Dorn im Marstall gemacht, auch mit großem Erfolg, auch bei Christian Stückel, dem Volkstheater, auch woanders. Und jetzt bei Andreas Beck und seiner vorzüglichen Chefdramaturgin Almut Wagner. Das macht einfach wahnsinnigen Spaß, auch mit den Theaterleuten zusammen zu sein, zu hören, wie sie die Worte sprechen, die man selber formuliert hat. Und dann gibt es einen anderen Klang und dann bekommt der Satz einen anderen Zwischenton. Also kurzum, das macht mir viel Vergnügen.
Dann kommt es vom Eindimensionale ins Mehrdimensionale. Jetzt fehlt also nur noch der Film, der hoffentlich auch irgendwann kommt. Wir haben natürlich auch überlegt, wie können wir das Büchlein, Hallo, ich bin Jude, entsprechend aufbauen. Und mir fiel dann so auf, eigentlich folgt es einer dramatischen Struktur. Lässt man mal Prolog und Epilog raus, dann haben wir eigentlich so eine klassische Geschichte mit Exposition. Am Anfang steht das Judentum, das Jüdischsein zwischen Diaspora und Zionismus. Warum ist es eine gute Exposition?
Na gut, das ist ja auf mich zugeschnitten und ich kann wenig über die Eskimo- bzw. Inuit-Kultur bieten. Da muss man woanders schauen. Man kann nur das anbieten, was man selber hat. Das kennen Erzieher als Grundtatsache. Und mich prägen eben die jüdische Kultur, die deutsch-europäische Kultur und eben die israelische. Obwohl ich fast mein ganzes Leben nur in Deutschland lebe, aber eben mit einer starken inneren und auch thematischen Verbundenheit und natürlich auch familiären zu Israel und zum Judentum. Aber auch das ist wiederum die Vielschichtigkeit, von der wir gesprochen haben. Das wäre eigentlich auch für Migranten ein, ich will nicht sagen Vorbild, um Gottes Willen, da würde ich mich hier viel zu wichtig nehmen, aber diese Vielschichtigkeit ist ein wirklicher Gewinn auch für einen selbst und für die Gesellschaft. Wenn man aber, und das ist die entscheidende Einschränkung, wenn man die eigene zusätzliche Dimension, eigene Schicht, also die jüdische oder nehmen wir es mal auf Muslime, nicht absolut setzt und sagt, dass die nicht-muslimische, nicht-jüdische Mehrheit sich nur nach uns zu richten hat. Das halte ich für inakzeptabel. Und jüdische Kultur ist auch in Bezug auf das, wie man sich in den Gesellschaften verhalten soll, in denen man Minderheit ist, vorbildlich. Die Juden waren stets in der Diaspora und sind in der Welt außerhalb Israels loyale Staatsbürger, die sich als Minderheit verstehen und nie der Mehrheit ihren Willen aufdrängen wollen. Also ich wäre zum Beispiel nie auf die Idee gekommen, im Kruzifix in Bayern oder wo auch immer eine Provokation zu sehen und kann es noch weniger verstehen, wenn Christen oder Nennchristen oder Postchristen das als Provokation betrachten. Es ist Teil des Erbes der Mehrheit. Und wenn ein Teil dieser Mehrheit dieses Erbe nicht pflegen will, okay. Aber diejenigen, die es pflegen wollen, selbstverständlich. Und wie käme ich dazu, als Minderheit denen zu sagen, also hört mal zu, das ist eine Provokation. Völlig inakzeptabel. Und das ist, denke ich, gerade in Bezug auf die Themen der Gegenwart, Migration, Integration, kulturelle Anpassung oder Nichtanpassung, kulturelle Dominanz, also Vorherrschaft oder neues Stichwort Leitkultur. Natürlich hat die Mehrheit eine Leitkultur, völlig in Ordnung. Und das heißt nicht, dass die Mehrheit das hundertprozentig angenommen hat, aber es wäre doch absurd zu behaupten, dass in der Bundesrepublik Deutschland die, ich füge aus jüdischer Sicht, aus meiner jüdischen Sicht hinzu, bedauerlicherweise sich mehr und mehr vom Christentum abgewendet hat, aber nicht trotzdem geprägt ist vom christlichen Erbe. Man muss ja nur die Straßen durchlaufen, sieht Kirchen. Das christliche Erbe ist präsent. Das heißt, auch wenn ich es ablehne, muss ich doch in irgendeiner Weise dazu Stellung nehmen und kann doch nicht so tun, als ob die Kultur, mit der ich mich heute identifiziere, mit mir beginnt oder mit dem Postchristentum. Das ist doch absurd, mit anderen Worten. Ich denke, dass gerade jüdische Kultur in Bezug auf die Schlüsselthemen der Gegenwart, kulturelle Anpassung, vielfältige Kulturen, Vielfalt der Religionen im friedlichen Sinne sehr viel zu bieten hat. Nicht als Heilslehre, sondern einfach als Vergleich und als historischen Anschauungsunterricht. Und noch etwas, wir Juden haben in der mehr als 2000-jährigen Diaspora-Tradition niemanden mit Messern angegriffen, wir haben keinen Terror ausgeübt, wir haben immer als Innovateure, als Erneuerer, als Modernisierer sehr viel für diese Gesellschaft getan. Ja, wir haben teilweise uns absentieren müssen, solange es uns nicht erlaubt war. Jetzt ist es uns erlaubt, in die nichtjüdische Gesellschaft hineinzugehen. Da sind wir auch. Wir werden hier und heute leider sehr stark wieder herausgedrängt. Nicht zuletzt seit dem 7. Oktober 2023. Aber das heißt nicht, dass wir uns nicht im Sinne des Einsatzes für unser Gemeinwesen einsetzen würden.
Das Problem, das ich hier sehe, ist, dass die christliche Kultur zwar präsent ist, aber wer kennt sie noch? Ne? Also das Interesse merkt man ja an den Austrittszahlen, aber auch an überhaupt dem Interesse gegenüber Religion, gegenüber der christlichen Religion, hat ja deutlich abgenommen. Zurück zum Buch. Wir haben am Anfang das Judentum. Jetzt folgt eine Exposition, ein Konflikt. Das wäre der Antisemitismus, den du gerade angesprochen hast, der stärker wird. Welche sollte denn ein Schüler kennen? Welche Formen des Antisemitismus sollte er denn kennen? Du sprichst ja von mehreren. Ich bin mir nicht sicher, dass alle kennen.
Man muss nicht alle kennen. Denn Bildung ist zweierlei. Bildung ist die Summe des Wissens, des jeweils individuellen Wissens, also im Grunde genommen eine Addition. Aber auf der anderen Seite gibt es Herzensbildung und das heißt Menschsein. Und man muss gar nicht die vielen Formen des Antisemitismus kennen, sondern man sollte den Kompass der Menschlichkeit Kindern, Jugendlichen, auch Erwachsenen immer wieder vorhalten. Und dann, wenn man sagt, okay, wir haben was gegen Juden, Meinungsfreiheit ist gesichert, grundgesetzlich, das gehört zur Demokratie, keiner muss uns lieben. Nur die Frage ist, ist es nützlich für die nichtjüdische Mehrheit, Juden zu hassen? Und da gibt es eine klare Antwort aus der Geschichte. Wer die Juden diskriminiert oder gar liquidiert, also ihnen Nachteile im Alltag zukommen lässt oder sie gar tötet, schadet sich selber. Denn das kann man also aus der Geschichte ableiten und das würde ich aus der Geschichte des Antisemitismus allen empfehlen zu beherzigen und zu wissen. Jedes Gemeinwesen, das Juden vertrieben oder ermordet hat, ging sehr bald den Bach runter. Warum? Ganz einfach, weil aufgrund ihrer Bildungstradition, die weit über 2500 Jahre alt ist, Juden in jedem Bereich, wo sie waren, in jedem Land, wo sie lebten, viel Positives beitragen konnten. Nicht, weil sie Genies von Geburt aus wären, sondern weil sie gut gebildet sind und immer für das Land, für die Gesellschaft, in der sie lebten, Gutes getan haben. Nehmen Sie mal die Zahlen von heute. Juden heute sind 0,2% der Menschen auf der Erde, aber 22% der Nobelpreisträger. Was sagt das? Das sagt nicht, dass jeder Jude von Geburt aus Genie wäre. Absurd. Nein, aber es ist wie im Sport. Ohne Breitensport kein Spitzensport. Und die jüdische Tradition ist eine Tradition der Bildung, mit oder ohne Stipendien, mit oder ohne BAföG. Und das bedeutet, dass jede Gemeinschaft, jede Gesellschaft, die Juden hat, von ihnen profitiert.
Jetzt kommen wir eigentlich auch schon zum dritten Kapitel, den Höhepunkt, wenn man so möchte, die Beziehung Israel und Deutschland, eine besondere. Ich kannte Israel aus dem Religionsunterricht. Was würdest du dir von der Bildungspolitik heute erwarten?
Also Israel ist bei aller Kritik, die ich oft teile, Israel ist nicht das Paradies auf Erden, aber es ist ein höchst erstaunlicher Staat, der in wenigen Jahrzehnten wirklich Unglaubliches geleistet hat. Und auch hier ist das kein Wunder, sondern es ist Ergebnis noch einmal der jüdischen Bildungstradition und Bildung muss auch erarbeitet werden, das heißt, man muss Leistung erbringen und Leistung ist Teil der jüdischen Tradition, auch schon als Überlebensmechanismus. Wenn ich mich nur gehen lasse, dann erkenne ich nicht mögliche Gefahren und wir haben auch viele Gefahren übersehen, also wir als Kollektiv. Und das heißt, konkret auf Israel bezogen, es ist ja immer so, als ob die westliche Welt, als ob Deutschland Israel unterstützt, Geld gibt, Waffen liefert und so weiter und so fort. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Deutschland profitiert, um mal beim Existenziellen zu beginnen, im sicherheitspolitischen Bereich von Israel enorm. In der Antiterrorbekämpfung wäre die Bundesrepublik noch unsicherer, als sie ohnehin ist, ohne die israelische und amerikanische Unterstützung. Punkt. Also wenn ihr mehr Terror wollt, dann bitteschön, dann Beziehungen zu Israel kappen und die Folgen in Kauf nehmen. Das Gleiche gilt für die Sicherheit von außen. Deutschland braucht heute, wie Westeuropa, einen Raketenschutzschild. Hat das die Bundesrepublik entwickelt? Klare Antwort, nein. Woher holt sie diese jetzt? Aus Israel, bestens bewährt im rein militärischen Sinne, jetzt seit Oktober 2023 und wo wir jetzt sprechen. Das Gleiche gilt für Drohnen. So, israelische Kultur, sicherlich interessanter, sagen wir mal, als die Kultur von irgendeinem Dorf in irgendeinem Bundesland oder wo auch immer. Israelische Kultur ist, jetzt will ich keine Tabelle aufstellen, aber mit Sicherheit international in der Spitzengruppe. Ob das Literatur ist, ob das Theater ist, ob das Musik ist, also Universitäten natürlich. Okay, zur Wissenschaft gehört die Vollständigkeit des Austausches und immer des Austausches mit dem Besten. Wollt ihr darauf verzichten? Ja, okay. BDS, also Israel boykottieren, auch im Bereich der Wissenschaft. Have a good time. Du schadest dir selber. Wer schmollt mit der Schüssel, schadet dem eigenen Rüssel. Das heißt, ich verlange gar nicht, dass die Leute mich lieben, sondern ganz einfach überlegen, ist es sinnvoll, die Beziehungen zu Juden im Allgemeinen und zu Israel zu kappen? Nein, aber das ist auch kein Privileg, mit Juden und Israelis zusammenzukommen, sondern es ist ganz einfach ein Gebot der Vernunft und der Menschlichkeit. Wir Juden sind keine Übermenschen und sind keine Untermenschen, aber es sind Menschen mit einer erheblichen Bildungs- und damit Kulturtradition. Und wer daran interessiert ist, der sollte daran interessiert sein, ein gutes Verhältnis zu Juden zu haben, also sie weder zu diskriminieren noch zu liquidieren. Keiner muss uns lieben. Aber ganz einfach menschlich miteinander umgehen. Und genauso wenig sind wir im Sinne der Auserwähltheit das Volk, das allen gute Tipps zu geben hätte. Weder Juden in der Diaspora noch in Israel. Also kurzum, seid Menschen, ganz einfach, bleibt auf den Teppich und nehmt das wahr, was an Vielfalt und Möglichkeiten in der Welt euch geboten wird. Und da ist die jüdische Welt, die israelische Welt wahrlich nicht die schlechteste, um es zurückhaltend zu formulieren.
Im vierten Kapitel geht es eigentlich normalerweise um das retardierende Moment, vielleicht die deutsche Erinnerungskultur.
Ja, das wird immer so erinnern. Also an Kultur, das Wort Kultur ist, denke ich, durch die inflationäre Art des immer gleichen Rituals verkümmert. Zur Kultur gehört eben auch die Innovation, und zwar die ständige Innovation und die Reflexion, was wir in der Erinnerungskultur leider nicht mehr erleben. Und wenn es mir schon so geht, als einem Nachfahren von Holocaust-Überlebenden, dass ich diese Phrasen nicht mehr hören kann, dann kann ich doch nicht erwarten, dass jemand, der ein distanzierteres Verhältnis zu diesem Thema hat, aus welchen Gründen auch immer, davon bewegt werden könnte. Und da sind wir wieder beim Thema Innovation. Und wer wie vom Bundespräsidenten abwärts sich im inflationären Ritual zelebriert, erreicht nicht mehr die Menschen. Und die Menschen wenden sich mit Grausen ab und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Und ich kann leider, muss ich sagen, diese Menschen verstehen, wenn ich mir anschaue, lese, höre, was an Erinnerungskultur geboten wird. Und das ist nicht hilfreich. Und das führt zu dem genauen Gegenteil, was man will, nämlich zu einer Verharmlosung der Verbrechen. Wenn ich 100.000 Mal das Gleiche gehört habe,
das stumpft ab.
Ne? Das stumpft ab. Und meine Güte, das kann doch nicht beabsichtigt sein.
Sicher nicht. Und deswegen streben wir an das Finale, das sicher nicht in einem Sieben-Fronten-Krieg enden kann, sondern sehr gelingen soll, Frieden zu schaffen, auch wenn es Frieden ein großes Wort darstellt. Aber wie gelingt es, Frieden zu schaffen in einer so schweren Situation, auch mit vielen Folgeschäden?
Das kann ich nicht beantworten, weil es eine Menschheitsfrage ist, die unbeantwortet geblieben ist. Ich weiß, Friedensforscher und Friedensaktivisten wissen alles ganz genau. Aber wenn sie so genau wissen, warum klappt es nicht? Also kurzum, wir haben es hier mit einem anthropologischen Problem zu tun. Einem Problem, das auch in dem Bereich, der sich mit dem Urmenschlichen befasst, also im religiösen Bereich, mit Gottesglauben oder ohne, und deswegen bedauere ich es, dass Religion so an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt worden ist oder sich selber gebracht hat, weil eben in diesem Bereich diese Fragen gestellt werden. Immer wieder. Auch gibt es da einen gerechten Krieg? Es gibt viel Kriege in der Bibel, im Alten Testament, und auch das Neue Testament ist gar nicht so friedlich, wie es scheint, aufgrund der fantastischen Figur von Jesus. Bergpredigt vor allem als Höhepunkt der Friedensethik, aber der Menschheitsethik ganz allgemein. Es gibt kein Rezept, und das ist die ewige Frage, die gestellt werden muss. Und dann immer wieder die Frage, ist der jeweilige Anlass, den man für gerecht hält, um einen Krieg zu beginnen, tatsächlich wirklich gerecht? Und wenn man nur sich selbst sieht und glaubt, dass man selbst individuell oder das jeweilige Kollektiv, das eigene Land Recht hat, dann ist man schon auf dem Holzweg. Und nochmal grundsätzlich gefragt, Frieden an sich ist natürlich unser Wunschtraum. Nur ein Frieden in einer Diktatur, das ist eine Friedhofsruhe, die dann herrscht. Das Dritte Reich hätte es den Krieg nicht begonnen, wäre dann nach innen und außen friedlich geblieben. Wäre. Ja, da hätte es Frieden gegeben. Aber das Terrorregime im Inneren, das kann es doch nicht sein. In Nordkorea herrscht Frieden übrigens. Aber ist das ein Frieden? Es herrscht kein Krieg zwischen Nordkorea X und Y. Ja, ich weiß, nordkoreanische Soldaten in die Ukraine oder nach Russland gegen die Ukraine. Aber wenn wir mal Nordkorea betrachten, friedliches Land. China, ja okay, ein bisschen, ja, fährt da mit der Marine ein bisschen rum. Aber Krieg? Nein. Ist das Frieden? Zum Frieden gehört auch Freiheit. Und damit sind wir bei dem nächsten Problem. Das heißt, und wieder Camus sagt, manchmal muss man töten, um das Morden zu beenden oder zu verhindern. Der Krieg gegen Hitler, den Hitler selbst begonnen hat, war ein absolut notwendiger und gerechter Krieg. War aber kein Frieden. Und sind so klug als wie zuvor.
Das klingt nach einer vielversprechenden, anregenden und doch nachdenklichen Lektüre, die uns da erwartet. Und ich denke, wer mehr über dieses Sachdrama wissen möchte, hat ja die Möglichkeit, Hallo, ich bin Jude, zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen. Inzwischen gibt es ja auch Unterrichtsmaterialien dank Michael Stiersdorfer als kostenfreien Download. Mir, lieber Michael, bleibt einfach Danke zu sagen, dass du dir heute Zeit genommen hast für das Gespräch, das sehr ausführlich war. Und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen, Anregungen und Wünsche haben, dann schreiben Sie uns gerne an michel@michaelsbund.de. Ich freue mich, wenn Sie im Dezember wieder zuschalten bei Michel, unserem Podcast für Kinder- und Jugendliteratur, und wünsche Ihnen einen lesefreudigen Herbstausklang. Ihre Claudia Maria Pecher.
Das war Der Michel, der Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund in Kooperation mit der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, produziert vom Münchner Kirchenradio.